Herr, es ist gut und es ist wunderbar, unter dein Wort gemeinsam zusammenzukommen. Und jeder hat einen vollen Tag hinter sich, aber wir wollen es auch hinter uns lassen, alles, was uns bewegt, auch was uns gedanklich noch gefangen nehmen will. Und wir wollen uns hineinstürzen in dein Wort. Wir sind fest der Überzeugung, Herr, dein Wort ist nicht irgendwie ein Supermarktbuch, aus dem sich jeder einfach was rausnimmt, was für ihn und für seinen Lebensstil passt und was ihn bestätigt. Sondern wir sind überzeugt, Herr, dass es alles eins ist, dass es deine Botschaft ist von Anfang bis Ende, dass es sich nicht widerspricht, sondern dass, dass es die ganze Bandbreite abdeckt und dass es auf unterschiedliche Art und Weise manche Dinge vielleicht ausdrückt, aber dass es trotzdem alles eins ist und dass es deine Botschaft an uns ist. Und wir wollen uns die Mühe machen, Herr, sie zu verstehen und aufzunehmen, uns daran zu freuen und unser Leben danach auszurichten. Schenk du, dass das passieren darf, Herr. Danke, Herr, für diese Zeit. Amen.
Amen.
Ich will mal ein bisschen anders anfangen, als ich gewohnt bin anzufangen. Es ist so, ich habe einen, ich habe auch mehrere, denen ich gerne immer wieder zuhöre, wenn sie die Bibel auslegen. Es ist immer wieder online eben dann, ja. Gibt es gute Bibellehrer, denen ich gerne zuhöre. Und mit dem Thema, mit dem wir uns befasst haben, ich wusste, einer von denen, der ist quer durch den Römerbrief unterwegs und an einer Stelle, wo wir auch noch drauf kommen, geht es eben genau um dieses Thema auch, Christ und Gesetz und wie verhält sich es zueinander. Da habe ich gesagt, okay, will ich hören, was er dazu sagt. Ich habe es gehört und mit all dem, wo ich jetzt schon gearbeitet habe, musste ich dann sagen, nee, ich glaube es nicht so. jetzt habe ich eigentlich schon fast zu viel gesagt, aber hört es euch ja mal an und ich weiß nicht, ob ihr selber schon mal auf solche Gedanken gestoßen seid und wie ihr das einordnet, wie ihr dazu stehen würdet. Ich lese euch einfach mal vor, ich habe es übersetzt aus dem Englischen, sogar habe ich grob, um was es geht. Ja, ich probiere es mal. Eigentlich hätte ich es dir schicken müssen, gell? Okay. Also, bevor er anfängt, den Text eigentlich auszulegen, macht er als Einleitung, macht er eben das hier und sagt, es gibt so Hyperdispensationalisten, was auch immer das ist, ist völlig egal jetzt, die denken, heißt es, dass das Gesetz keine Gültigkeit mehr für uns in der neutestamentlichen Zeit hat. Ja? Aber Paulus' Argument ist hier, dass nichts weiter weg sein könnte von der Wahrheit. Also, er sagt in dem Text, Paulus genau das Gegenteil. Er sagt, 9 von den 10 Geboten werden im Neuen Testament bekräftigt. Das Einzige, das anders ist, ist das mit dem Sabbat. Wir müssen also verstehen, was ist unser Verhältnis zum Gesetz Gottes. Nun, das Gesetz kann in 3 Teile aufgeteilt werden. Ihr müsst das wissen als Einleitung. 3 Abteilungen. Die erste ist das moralische Gesetz Gottes. Das heißt, wie lebt man ein gottgefälliges Leben, wie jagt man persönliche Heiligung nach? Und das ist gewurzelt und gegründet in den 10 Geboten, das moralische Gesetz. Und ich möchte euch sagen, das ist immer noch gültig. Kinder müssen noch immer ihre Eltern ehren, du darfst nicht stehlen, du musst die Wahrheit sagen, du sollst nicht beneiden, du sollst keine anderen Götter vor dich stellen, du sollst Gottes Namen nicht missbrauchen, du sollst nicht irgendetwas aus Metall bauen, um es als Gott anzubeten. Jeder, der behauptet, dass das nicht mehr gültig ist, ich meine, dein Zug hat die Spur schon seit langer Zeit verloren. Also das moralische Gesetz ist immer noch gültig, es ist immer noch bindend. Du kommst zu Epheser 6 und Paulus argumentiert, warum Kinder ihre Eltern ehren sollen. Was tut er? Er geht zurück und zitiert das Gesetz. So, dann lassen wir das aus. Als zweites ist da das zeremonielle Gesetz. welches aus dem ganzen Opfersystem besteht. Hohepriester, Priester, Opfer, Brandopfer, Versöhnungstag, Sündenbock und so weiter. Dieses zeremonielle Gesetz ist im Tod des Herrn Jesus erfüllt worden. Tatsächlich im Leben und Sterben des Herrn Jesus Christus. Es ist für das zeremonielle Gesetz zu einem Ende gekommen. Deshalb besuchen wir am Sonntagmorgen nicht eine Kirche, in der der Pastor einen Lahmen die Kehle durchschneidet und es auf den Altar legt und das Blut nimmt und es an den Sühnedeckel spritzt und all das. Das ist das zeremonielle Gesetz. Christus war beides, unser Hohepriester und unser Opfer, indem er sich selbst am Kreuz für unsere Sünden opferte, um das einzige Opfer für unsere Sünden darzubringen. Alles im Gesetz, das sich auf das zeremonielle Gesetz bezieht, war eine Vorschattung auf das Kommen Christi, das zeremonielle Gesetz. Es ist erfüllt in Jesus, in seinem Leben und Tod, es ist vorbei, es ist abgeschafft. Der dritte Aspekt des Gesetzes ist das Zivilgesetz, wie sie als Gesellschaft unter der Theokratie als Nation Israel funktionieren sollten im verheißenen Land. Das ist für uns nicht bindend außerhalb des verheißenen Landes ohne einen König aus Israel über uns. Jedoch, wir können viel lernen aus dem Zivilgesetz. Unser ganzes westliches System der Rechtswissenschaft gründet auf zeitlosen Prinzipien aus dem Zivilgesetz. Jedoch gab es viele Fälle, die die Todesstrafe verlangten, wie zum Beispiel rebellische Kinder. Diese sind für uns nicht bindend, die wir heute leben. Es gibt jedoch zeitlose Prinzipien. Also wieder was aus. Wenn wir also über das Gesetz sprechen und über unser Verhältnis zum Gesetz, musst du das Gesetz in diese drei Teile aufbrechen oder es wird sehr verwirrend. Wir müssen das moralische Gesetz Gottes ehren, aber wir erkennen, dass wir es nur halten können, nicht im Fleisch, nicht in unseren selbst aufgerichteten Anstrengungen, sondern nur in der Kraft des Heiligen Geistes. So, genau, bis hier. Hat er einige Sachen, wo richtig sind? Ja, schon, gell? Also ohne Frage und einiges, wo ich sagen würde, ja, absolut, ganz, ganz klar, ganz richtig. Ist alles richtig? Ich glaube nicht. Was ist das Problem? Oder ich sage mal erstmal so, wenn man es jetzt einfach so hört, klingt logisch eigentlich, oder? Es klingt durchaus brauchbar. Ja? Das moralische Gesetz, das zeremonielle Gesetz und das Zivilgesetz. Was gäbe es aber, was vielleicht dagegen sprechen könnte auch? Oder wo würdet ihr sagen, könnte man vielleicht das hinterfragen?
Es gibt, glaube ich, in der Bibel keine dezidierte Erläuterung, wo es sagt, okay, dieses Gesetz fällt unter die Kategorie Zivilgesetz und so weiter, sondern das darauf kommt man, wenn man lang genug drüber nachdenkt, aber darauf kommt halt der Mensch.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Einwand. Die Frage nämlich, wer hat jetzt dann das Recht zu sagen, okay, das ist Teil von dem Gesetz und das ist Teil von dem Gesetz, weil damit ist die entscheidende Frage, gilt es jetzt noch oder nicht, oder? Ja, damit hängt es zusammen, weil das moralische Gesetz gilt noch, ist noch bindend, all die anderen aber nicht mehr. Also, wer macht dann die Unterscheidung? Das ist ja eine sehr, sehr wichtige Frage, sage ich mal.
Es war vielleicht schlecht formuliert von ihm oder so, aber dass er sagt, quasi mit dem zeremoniell Gesetz sind wir durch Jesus befreit, aber die Ersten sind noch bindend. Wir sind eigentlich von allen befreit, sozusagen. Wir haben die als Richtlinie und als gute Verhalten, aber Luther hat gesagt, das Gesetz ist gut, aber du darfst das nie mit deinem Heil mischen. Wir sind völlig zweierlei.
Aber auch selbst, sag ich mal, wenn wir es von dem Heil jetzt mal trennen, selbst wenn wir sagen, als Lebensregel für uns als Christen, was ist binden und was nicht? Ja, wir würden dann sagen, ja, das, so nach dem Muster, das zeremonielle Gesetz nicht mehr, würden wir alle übereinstimmen, oder? Würden wir sagen, das Zivilgesetz auch nicht mehr, oder? Oder würdet ihr sagen, wenn ich sagen würde, der war heute extrem, extrem ungehorsam. Ja? Vielleicht hat er mir sogar geflucht.
Verbrennen,
sagen.
Verbrennen,
ja. Steinigung, ja. Wäre das angemessen?
Ich glaube, das kann man auch ins Leben.
Angemessen. Das wird sich aber rumsprechen bei den Kindern.
Die Frage ist nicht, ob es angemessen ist oder nicht, weil ich meine, damals die Leute, die haben sich wahrscheinlich auch im ersten Moment an den Kopf gegriffen. Was, das sollen wir tun?
Ja, also im Alten Testament war es definitiv angemessen zu der Zeit, das ist gar keine Frage. Es war richtig und es war gut. Auch wenn wir heutzutage sagen, boah, wie geht das eigentlich?
Ja, aber er meint, vielleicht haben die... Aber er hat gemeint, damals hätten ja die Leute auch so denken können, das wissen wir ja nicht.
Ja, hätten, klar, hätten
sie, dass es nicht angemessen wäre.
Hätten sie natürlich denken können.
Das war ja nicht, Gott hat ja nicht irgendwelche Gebote gebracht, die gerade in waren.
Nee, überhaupt gar nicht. Die Frage ist nur, entspricht es dem Neuen Testament? Wenn wir das machen würden heute. Nee, nicht
dadurch,
wirklich,
dass Jesus gekommen ist, hat er alle Sünden vergeben. Das heißt, diese Forderung, dass jetzt dann ein Sohn, ein rebellisch ist gegen seine Eltern, dass der dann sterben müsste, diese Forderung hat Jesus erfüllt. Das heißt, wir brauchen nicht zu sagen, dieses eine Gesetz gilt nicht mehr und das andere nicht, sondern das eine Gesetz ist durch Jesus bereits erfüllt und wir müssen uns nicht mehr aktiv darum kümmern.
Und wie gesagt, wie unterscheiden wir dann, welche sind erfüllt, welche nicht?
Manchmal ist es leicht, manchmal ist es schwer. Also wie du sagst, mit Opferlamm, das ist relativ eindeutig, dass wir das nicht mehr machen, aber wie ist das mit dem Geländer auf dem Dach?
Genau, wie ist es mit Baumwollstoff, mit zwei verschiedenen Stoffen in einem Kleid, mit solchen Sachen, ja, eben, ja, müssen wir nur unsere Kleider untersuchen. Wir merken es nicht so ganz einfach. Was spricht noch dagegen? Woran ich mich ein bisschen störe, ist, dass man das so aufspaltet auf verschiedene Kategorien. Wie behandelt das Neue Testament das Gesetz? Handelt es als verschiedene Abteilungen oder wie wird es behandelt? Es wird immer nur Gesetz gesagt. Und unter dem Gesetz ist eigentlich, kannst du sagen, immer alles abgedeckt. Es wird nie ein gewisser Teil ausgeklammert und gesagt, der eine gilt noch, ich meine nur den anderen Teil. Versteht ihr, was ich meine? Aber das, was uns hier gelehrt und beigebracht wird, sozusagen, du musst es immer aufspalten. Du musst immer überlegen, bezieht sich das jetzt auf das Gesetz oder bezieht sich jetzt auf das Gesetz? Weil das eine ist abgeschafft, aber das andere gilt. Ja, das wird kompliziert in der Praxis. Wenn ich glaube nicht, dass es in der Praxis so durchgezogen wird, wie er sagt. Dann wird es ein schwieriges Bibellesen, weil du dann immer überlegen musst, welches Gesetz ist jetzt da gemeint? Ich glaube, dass Paulus immer von dem Gesetz als Ganzes spricht. Immer, dass
es. Aber ist nicht letztendlich, wenn man es jetzt so anguckt, wird ja nur noch so die Liebe von Gott propagiert. Also, weil Jesus selber sagt, und die Liebe ist das Größte unter allen Geboten, die er hat, ja. Und heute sind wir so weit, dass alles andere nicht mehr zählt, sondern nur noch die Liebe. Also nicht mehr dieses, was er für uns gemacht hat. Also fliegt man halt von der Seite jetzt.
Ich habe den Zusammenhang jetzt mit der Fragestellung nicht
also
ganz ergriffen.
Wenn die Frage ist, welchem Gesetz und was für uns heute noch gültig ist, und es viele gibt, die einfach das Neue Testament nur sehen ohne das Alte, und dann aber nur das, dass Jesus sagt, die Liebe ist alles. Die möchte das gar nicht mehr wissen, welches.
Ja, also für die ist auch die Frage, was Liebe ist, gell? Also das ist halt ein positives Gefühl, so zueinander zu haben. Ja, das ist das Wichtigste und der Rest ist egal.
Ja,
also ja, genau, das ist halt
wahrscheinlich gar nicht die Frage nach den
Gesetzen. Ja, okay, das gibt's natürlich auch, gar keine Frage, aber diese zwei Punkte sprechen für mich sehr stark dagegen. So wie er es eben jetzt gesagt hat, also diese zwei Punkte, das heißt, dass von Gesetz immer als Ganzes gesprochen wird, als eine Einheit. Wir finden so eine Unterteilung auch im Ansatz kann ich sie nicht finden, so wirklich, ja. Klar, aber sowohl Jesus zitiert aus ganz unterschiedlichen Stellen des Gesetzes, als auch sonst im Neuen Testament. Also es wird als eins gesehen und die entscheidende Frage eben auch, wo ist dann die Grenzlinie? Viele wollen das Moralgesetz dann nur auf die 10 Gebote beschränken, sozusagen. Es ist nur in den 10 Geboten. Was haben wir dann aber für ein Problem? Wenn wir nur sagen, das Moralgesetz beschränkt sich, sagen wir mal, auf die zehn Gebote, wo haben wir dann ein Problem? Was hat er gesagt? 9 von 10 Geboten werden im Neuen Testament bekräftigt. Was machen wir mit Sabbat dann? Weil es ja gültig, wenn du es so nimmst.
Doch zu den sieben Tagen.
Ja, gell?
Ja? Aber du hast auch zum Beispiel, wo Paulus zitiert, und es heißt, du sollst keinen Maulkorb auf dem Ochs, während er drescht oder so. Und das ist ein moralisches Gesetz. Das ist quasi, wie man sollte Arbeit belohnen. Ja. Und er nimmt das von einem ganz anderen Bereich des Gesetzes. So, das alles auf diese 10 Gebote einzuschränken, finde ich schon.
Ja, wird aber dann häufig so gemacht, dass man auf das zumindest sagt, das ist das Hauptsächliche, und dann wird es halt in einzelnen Geboten noch näher erläutert und erklärt, ja. Das schon noch, aber das ist dann eben schwierig, weil die Erläuterung von diesen Geboten lässt zum Beispiel auch dann eine Vielehe zu, ja, wo wir heute sagen würden, was machen wir damit? oder andere Dinge, die erklärt werden, wie gesagt, mit dem Sabbat, wie der dann aber genau zu halten ist. Viele dann eben, die auf diesem Moralgesetz bestehen, die sagen dann, ja, das ist jetzt der Sonntag. Aber, sorry, eigentlich nicht. du kannst das nicht dann einfach übertragen, und oder du kannst auch nicht sagen, ich stehlen bedeutet halt für mich nur das und das. Kannst du genauso nicht machen, ja. Also es ist schwierig, es ist wirklich schwierig, wenn man das so durchziehen will. Ich möchte euch was anderes vorschlagen, weil das zu verstehen, wie wir es betrachten können, das ist kein leichtes Thema. Dieser Mann, sag ich mal, der ist zehnmal so schlau wie ich, sag ich mal, aber er hat auch etwas gelernt bekommen und hat etwas übernommen, sag ich mal, und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich in der ganzen Beschäftigung von dem auch auf Männer stoßen durfte, sag ich mal, die sehr, sehr weise Sicht, glaube ich, speziell zu diesem Thema jetzt von Gott bekommen haben, und habe ich ein Buch dazu gelesen, was für mich sehr, sehr wertvoll war. Aber letztendlich, wir müssen jetzt zur Schrift und es anhand der Schrift dann untersuchen. Ja. Ich habe letztes Mal schon die Behauptung aufgestellt, und ich will es hier wiederholen, will es euch nochmal vorlegen. Meine These, meine Behauptung ist, dass wir als Christen vom ganzen Gesetz freigemacht worden sind. Dass wir unter keinem von diesen 613 Geboten eigentlich mehr unterstehen, wenn du so willst.
Was heißt frei? Ist es frei, dass wir keine Pflicht haben, das zu tun? Oder frei insofern, dass es unsere Heil nichts zu tun hat?
Mit dem Heil sowieso nicht.
Was heißt frei?
Genau, mit dem Heil ist es sowieso entkoppelt, sage ich mal. Ah. Es hat mit dem Heil nichts zu tun. Okay. Das ist für uns alle klar. Also das muss für uns eine Grundlage sein, sonst müssen wir nochmal von den Grundlehren anfangen.
Ja, ist okay.
jetzt geht es nur um die Frage, was ist für mich eine Lebensregel und eine Lebensrichtlinie, nach der ich mich ausrichte, nach der ich mein Leben, welche verbindlich ist und welche nicht zu diskutieren ist, wo ich mich quasi da als Lebensregel daran ausrichte. Ich weiß, jetzt kommen ganz viele Fragen für euch. Ja, was ist dann? Ja, dann kann ich morden, oder? Dann kann ich stehlen, dann kann ich morden, dann kann ich der Sünde freien Lauf lassen, oder? Das ist sofort, kommen diese Fragen auf, ja? Dann bin ich ja frei. Nein,
ohne Gesetz gibt es keine Sünde mehr.
Ja, was meinst du?
Wenn du ohne. Sagst, ohne Gesetz gibt es keine Sünde mehr.
Mhm. Wenn kein Gesetz mehr da ist.
Genau.
Dann gibt es, sagt Paulus, genau, das ist dann kein.
Da gibt es keine Gesetzesübertretung.
Gibt, nicht, gibt es keine.
Weil, wenn ich jetzt sagen würde, wenn du jetzt jemanden umbringst, begehst du dann Sünde, dann sagst du hoffentlich ja.
Ja.
Aber du begehst nur Sünde, weil es ein Gebot gibt, dass du nicht töten sollst. Also ist das Gebot verbindlich, könnte man aus der Sicht arbeiten.
Ja.
Ich bin gespannt. Ja.
Ich weiß, da kommen wirklich sehr, 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 sehr viele Fragen, und was bedeutet das dann für uns? Und wir haben jetzt letztes Mal, sind wir den Weg gegangen, dass wir hergegangen sind und Apostelgeschichte 15 aufgeschlagen haben. Wir haben geschaut, da geht es exakt um diese Frage. Da kommen die Heiden jetzt zum Glauben, und da stehen dann welche auf aus der Sekte der von wem auch immer natürlich, von den Pharisäern, und die sagen, man muss ihnen gebieten, das Gesetz zu halten. Ja, also eine sehr, sehr deutliche, sehr klare Forderung, das Gesetz muss eingehalten werden. Ja, die kommen durchs offene Fenster. Das spannende Ergebnis von diesem ganzen Apostelkonzil dann ist, dass sie zu welchem Schluss kommen. Wer erinnert sich?
Diese vier Punkte, genau, also dass er nicht das erstickte Essen, dass er nichts mit Götzendienst zu tun haben, nicht Hurerei und kein Blut.
Genau, also Götzendienst im Sinne von diesen Götzenopfern.
Genau.
Also diese vier Punkte sollen sich enthalten vom Blut, vom Erstickten, von der Unzucht und vom Götzenopfer. Ja?
Ja.
Nicht die 10 Gebote übrigens. Komisch, gell? Wie gesagt, zum Endergebnis nur noch die 10 Gebote. Damit geht und wenn ihr das tut, werdet ihr gut handeln. Komisch, gell? Die werden jetzt erstmal einfach entlassen und werden gesagt, nein, bitte diese vier Punkte. Dann sind wir durchgegangen, wo finden wir die vier Punkte noch? Weil die müssen ja ganz oft eigentlich im Neuen Testament auftauchen, dass wir immer wieder auf das zu sprechen kommen. Das ist dort das für die Heiden, was sie jetzt noch halten müssen. Nee, gell? Also es wird nochmal zitiert, ein bisschen später in der Apostelgeschichte, da wird Bezug genommen auf das Treffen dort damals. Aber ansonsten finden wir das so im Neuen Testament nicht mehr. Im Gegenteil, was finden wir zum Götzenopfer?
Dass man es gut und gern essen kann, weil einem Götzen, ein Götzen ist ja nichtig und deswegen...
Mit der Bedingung, dass?
Dass ich damit nicht den Glauben eines anderen in Gefahr bin.
Ja. Also Paulus sagt, grundsätzlich ist es nicht verwerflich, oder? Oh Mann, aber was habt ihr denn da denn beschlossen damals? Völlig daneben gelegen, oder was? Also wie wird es im Vers 15 da begründet? Denn Mose hat von allen Zeiten her diejenigen, die ihn predigen, in den Synagogen, überall. Also das ist die Begründung, warum sie ihnen diese vier Punkte mitgeben. Wer ist Mose gewesen? Ist bekannt. Wer hat auf Mose gepocht? Wissen wir auch, die Juden. Warum wird jetzt hier der Hinweis auf Mose gebracht? Nein, das ist die ganze Diskussion mit Abraham. Das ist Römer 4, das ist ein bisschen anderes Thema wieder. Worum geht es in dem ganzen Kontext, sag ich mal, warum diese vier Punkte genannt werden und warum das Ganze mit 1. Korinther 8, 1. Korinther 10, mit dem Götzen, Opferfleisch, Essen, Nicht-Essen, worum geht es da die ganze Zeit? Um welche Parteien? Juden und Heiden. Vor was für einer großen Herausforderung steht die Gemeinde in ihrer jungen Phase, wo sie sind. Dass die nicht zusammenkommen. Dass die nicht zusammenkommen kann. Warum nicht?
Weil die Juden das Gesetz weiterhin gilt.
Ja, mit dem Gesetz, stark auch mit diesem Gesetz zu tun. Aber auch die generelle Betrachtungsweise der Heiden, das sind Sünder. Die sind unrein, die sind so weit weg von Gott. Die haben keine Ahnung von dem ganzen Alten Testament. Und die sollen jetzt gleichberechtigt sein mit uns? Die müssen nicht mal das Gesetz halten, oder was? Ja, wenn schon, dann müssen sie doch auch das Gesetz halten. Nein. Aber worum es geht, ist, dass hier durch diese Befehle, will ich mal sagen, die gegeben werden, soll bewirkt werden, dass die Heiden sensibel sind für die Schwachheiten der Juden, für das, wie sie das aus dem ganzen Alten Testament gewohnt sind, von ihrer ganzen, wie sie aufgewachsen sind, versteht ihr? Sollen die Heiden jetzt nicht sagen, aber ich habe ein Recht, jetzt dieses Fleisch zu essen. Versteht ihr? Mhm. Sondern wenn sie wissen, oh, der tut sich noch immer so schwer damit, dann tu es doch weg. Ja. Dann tu es doch weg. Du hast alle Freiheit, ja, aber deine Freiheit wird begrenzt durch das Gewissen deines Bruders. Das ist die ganze Argumentation, worum es geht. Und darin wurzeln auch diese vier Dinge, die denen mitgegeben werden auf dem Weg. Kein neues Gesetz, ihr Lieben, ganz wichtig. Nicht eine neue Lebensregel. Diese vier Dinge beachten und dann fahr. Stehen ist egal, lügen ist egal. Versteht ihr, was ich meine? Quatsch. Das ist nicht das, worum es geht. Und dann haben wir 1. Korinther 9 angeschaut. 1. Korinther 9 sagt Paulus auch etwas über sein Verhalten, über seine Lebensregel. Das will ich nochmal, weil es schon sehr viel schon sagt, worum es geht. 1. Korinther Kapitel 9, nach Vers 19. 1. Korinther 9, Vers 19. Und ich weiß, dass ich ein bisschen viel Wiederholung mache, aber das ist so wichtig. Also, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz. Also heißt, als ob ich unter Gesetz wäre. Er verhält sich, als ob er unter Gesetz ist. Was sagt er danach? Obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin. Dann sagt er, was bedeutet das über sein Verhältnis zum Gesetz?
Aber er ist auch nicht ohne Gesetz.
Ja, ja, wir kommen da dazu. Ja, ja, das, wir kommen da dazu. Ja. obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin. Er sagt, ich bin eigentlich frei von dem Gesetz. Aber warum macht das dann trotzdem? Damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Er fügt sich hinein, er geht auf ein Laubhüttenfest, er bringt für das Gelübde da in Apostelgeschichte gibt es eine, bringt er das Opfer da und so weiter, ja. Er fügt sich da hinein, hatte kein Problem damit. Ja, für die, die unter Gesetz sind, wie einer, der unter Gesetz ist, ja. Er will sie gewinnen. Denen aber, die ohne Gesetz sind, und wer sind das? Ist klar, oder? Die Heiden. Mhm. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz. Was heißt das? Heißt das, dass er völlig ohne Gesetz ist? Heißt das, dass er völlig frei ist, alles zu leben und zu machen, was immer er will? Geht er dann auf einmal auf Partys und versteht ihr, was ich meine? Betrügt und lügt und steckt sich das Geld in die Taschen? Natürlich nicht. Nein, aber diese Äußerlichkeiten, das gesamte, sag ich mal, was das Gesetz Moses an Forderungen gebracht hat, sagt er, er lebt ohne das. Ja, warum? Oder obwohl er sagt, er selbst nicht, wo heißt es, denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, schaut mal, sondern unter dem Gesetz Christi. Ja. Er sagt, also ich bin nicht ohne Gesetz, aber ich bin unter dem Gesetz Christi. Aber was ist denn das Gesetz Christi? Das ist immer noch die spannende Frage, die ich mit euch immer noch ein bisschen auf die Bank schieben muss. Aber das halten wir fest, ja, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich schwacher geworden, damit ich Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Okay, also Paulus gibt hier erstmal ein Grundmuster, was uns, denke ich, sehr, sehr, sehr gut zeigt. Er zeigt, unter dem Gesetz Mose bin ich nicht mehr. Aber ich bin auch kein Gesetzloser. Das heißt, ich bin ich völlig ohne irgendwie ein Gesetz in gewissem Sinne lebe. Ja? Ich bin unter dem Gesetz Christi, sagt er. Also, aber was das alte testamentliche Gesetz anbelangt, sagt er, eigentlich bin ich ohne Gesetz. Wenn ich mich da hineinfüge, dann mache ich das für die anderen. Ja? Es gibt, ja.
Also könnte man sagen, der Paulus teilt das Gesetz in zwei Teile. Das eine, das kann er sich willkürlich dran halten oder nicht, und das macht er zugunsten seiner Zielgruppe. Und das andere, das hält er natürlich immer.
Gut, die Frage ist das Gesetz Christi ein Teil des alttestamentlichen Gesetzes? Dann wären wir wieder bei den Kategorien, ja. Nicht dran, weil er drei hat, sondern nur zwei. Das eine ist Gesetz Christi und das andere halt nicht, oder? Nein. Wir müssen daher schauen, was das Gesetz Christi dann tatsächlich bedeutet. Das ist nicht gleichzusetzen mit einem Teil aus dem Alten Testament, mit einem Ausgewählten sozusagen. Irgendwie.
Ja, ich habe immer das nur auf Zeremonie bezogen. Ja, ausschließlich, ja. Ohne zu denken eigentlich.
Ja, ja. Also da kann man wieder diese Kategorien einführen, ja. Und ja, deswegen sage ich aber. Ja, ja. Aber da, es ist spannend. Es wird als eins eigentlich betrachtet, erstmal. Ja. Es gibt weitere Stellen, die das zeigen und die das beschreiben. Römer Kapitel 6, sehr, sehr bekannt. Römer 6. Lesen wir so. Und das ist so ähnlich, wie wir denken. Vers 12 lesen wir mal. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib. Also da sind wir auch wieder klar, ja. Paulus, sein Ziel und sein Ansinnen ist nicht zu sagen, einen Anlass fürs Fleisch zu geben. Ihr seid nicht mehr unter Gesetz und lebt jetzt. Sagt, nein. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Also, wieder eine sehr, sehr ähnliche Aussage. Ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Jetzt angenommen, es bezieht sich wieder nur auf das zeremonielle Gesetz. Wir sind nicht mehr unter dem zeremoniellen Gesetz oder unter dem zivilrechtlichen. Ja? Was würde dann dieser Vers 15 hier an Sinn machen? Schaut mal, was er sagt hier. Was nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Versteht ihr, die Frage, die er jetzt hier aufwirft, ist die gleiche, die uns die ganze Zeit dann brennt, oder? Wenn wir sagen, es ist alles aufgehoben, ja, sollen wir dann sündigen, oder was? Das ist genau die Frage. Aber die Frage macht keinen Sinn, wenn es sich nur auf einen Teil des Gesetzes, was dieses Opfer anbelangt und was das Zivilrecht anbelangt. Das bezieht sich auf alles. Versteht ihr, was ich meine?
Ja.
Auf jeden Fall, auch wenn es jetzt das einzelne Argument nicht ganz nachvollziehen konntet, aber die Aussage ist deutlich. Ihr seid nicht unter Gesetz, ihr seid unter Gnade.
Ja, genau.
Keine falsche Schlussfolgerung daraus ziehen, aus dieser Tatsache, aber das ist erstmal das, was Paulus beschreibt. Und er beschreibt es deutlicher, wenn wir ein bisschen weitergehen, in Kapitel 7. Kapitel 7, Vers 1. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen. Also er redet offensichtlich auch zu einer ganzen Menge Juden, ja, nicht nur zu Heiden. Wir merken das dann, je mehr wir nach hinten kommen, dass es eben beide angesprochen sind in diesem Brief. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, so dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. So erstmal bis hier. Paulus greift etwas auf aus dem Gesetz und zeigt etwas auf. Was ist sein Argument? Wie würdet ihr es beschreiben?
Interessant finde ich, dass es sagt, unter dem Gesetz des Mannes.
Ja, ist interessant, gell? Also das meint, dass es durch den, es heißt ja, es ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. So ist sie, dann heißt es, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Das bedeutet nicht, dass der Mann ein Gesetz aufgerichtet hat und jetzt sie dann davon frei ist, sondern das heißt, dass sie los ist von dem Gesetz, das sie an diesen Mann gebunden hat.
Mhm.
Ja, ist klar, von dem ganzen Kontext ist klar, dass es darum geht. Also, was ist aber dann seine Argumentation? Wie lange gilt dieses Gesetz als eine verbindliche Lebensregel für ihn?
Solange die
oder für die Frau jetzt in dem Fall.
Ja, solange die Vertragspartner, sagen wir mal, bei Trump beide leben. Ja,
ja, genau.
Also sobald eine stirbt, dann ist das quasi ausgelöst.
Ja, genau. Aufgelöst. Also der Tod bewirkt eben ein Aufheben, sagt er, von diesem Gesetz. In diesem Fall von diesem speziellen Gesetz, was den Ehebruch verbietet. Ja? Wie argumentiert er dann weiter? So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden, durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Das ist interessant, gell? Schaut mal, was hat das Gesetz, jeder, der versucht hat, sich nach diesem Gesetz auszurichten, Und nach diesem Gesetz, nach dieser Regel, versucht ein gottgefälliges Leben zu führen. Wozu hat es geführt?
Zum Tod.
Zum Tod? Zu Zorn? Er sagt es an einer Stelle, denn das Gesetz bewirkt Zorn. Okay? Weil permanent da diese Forderung da ist und wir die ganze Zeit dagegen stoßen und es bewirkt Zorn. Was bewirkt jetzt das, dass wir dem Gesetz gestorben sind? Was bewirkt das jetzt am Ende? Was hier geschrieben steht?
Frucht?
Ha, das ist genau das Gegenteil, oder? Genau das, was man sich eigentlich erhofft. Wie Gott immer sagt, ich bin in den Weinberg gegangen und habe Frucht gesucht, aber es war keine da. Weg damit. Ja? Er sagt hier das Endergebnis davon, wie auch immer das dann auf einmal passieren kann. Ja, wir fragen uns, hä? Wie kann das sein? Aber das Endergebnis ist, er sagt, ihr seid dem Gesetz getötet worden, sodass das Gesetz keinen Anspruch mehr auf euch hat. Es ist nicht mehr das, was euch dominiert, was euch leitet, was euer Leben regiert und euer Leben bestimmt. Ja? Ihr seid dem getötet worden und ihr seid frei geworden. Warum seid ihr frei geworden? Um eines anderen zu werden. Wir sind nicht mehr mit dem Gesetz verheiratet. Mit wem sind wir verheiratet? Mit Christus. Ja, jetzt wieder. Ja, dann sind wir frei. Alles zu tun. Nein, 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 langsam, langsam. Aber das ist jetzt erstmal das, was Paulus zeigt, was er lehrt. Also mal so weit. Paulus bestätigt wieder, wir sind dem Gesetz gegenüber getötet worden. Wir sind gestorben worden. Und an einen Gestorbenen, an einer, der tot ist, für etwas, kannst du nicht wieder zurückkommen und dann wieder das Joch auflegen. Es geht nicht mehr. Er ist tot. Lass ihn in Ruhe. Er ist einem anderen wieder auferstanden. Ohne Frage. Er ist nicht tot geblieben. Das zeigen wir durch die Taufe. Gestorben, Christus, auferstanden. Um in der Neuheit des Lebens zu leben, heißt es. Ein weiterer Text, der es aus meiner Sicht sehr deutlich zeigt, ist Galater. Apostelgeschichte ist ein sehr, sehr wichtiges Buch dafür, der Römerbrief natürlich und der Galaterbrief. Warum ist der Galaterbrief sehr, sehr wichtig auch für dieses Thema?
Weil die Galater gesetzlich waren.
Weil die Galater gesetzlich waren? Ja, dann ist wieder die Frage, was ist gesetzlich, gell? Aber weil sie einen sehr starken Drang hatten, eben wieder unter dieses Gesetz zurückzukehren. Ja, und mal dahingestellt, ob sie jetzt gesagt haben, wir müssen dadurch gerettet werden oder wir müssen es einfach nur als Regel, als Maßstab, wie auch immer. Ja? Sie hadern mit ihrem Verhältnis zum Gesetz jetzt, wie es ist. Und Paulus hat ihnen einige wichtige Dinge eben mitzuteilen. Und interessanterweise hier berichtet er in Kapitel 2 von einem Treffen, das er gehabt hat mit den Aposteln, haben sich zusammengesetzt, haben sich beraten über eben auch eben genau diese Frage. Ja. Wir denken, ich weiß es nicht zu 100%, ob es gleichzusetzen ist mit dem Apostelkonzil oder ob es ein zweites Treffen gegeben hat, da streiten sich die Gelehrten darüber. Ich habe mir noch nicht die Mühe gemacht, für mich war es noch nicht der Mühe wert, jetzt meine Meinung dazu zu bilden. Vielleicht kommt es irgendwann. Aber wichtiger ist, was daraus entstanden ist. Da heißt es nämlich dann, haben wir letztes Mal schon kurz angelesen, da heißt es, Vers 7, ja egal, lesen wir Vers 7, sondern im Gegenteil, als sie sahen, Galater 2, Vers 7, ja, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut war, ebenso wie Petrus das für die Beschnittenen, denn der in Petrus zum Apostelamt für die Beschnittenen wirksam war, war auch in mir für die Nationen wirksam. Als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen. Nur sollten wir der Armen gedenken, was zu tun ich mir auch befleißigt habe. Interessant, gell, wieder nicht diese vier Sachen, die dort aufgezählt wurden, Apostelgeschichte 15, sondern noch der Armen halt sollen die gedenken. Ja, das ist das einzige Gebot, oder dann machen wir fünf draus. Nein, darum geht es nicht. Das ist, denke ich, für jeden von uns offensichtlich. Und dann erzählt er eben von einer weiteren Begebenheit, die stattgefunden hat. Und das ist eine spannende Begebenheit. Die Schwierigkeit bei dem Ganzen war nämlich immer noch, dass selbst Petrus, der einer von den Aposteln, noch lange Zeit damit gerungen hat, mit dieser ungetrübten Gemeinschaft zwischen Juden und Heiden. Er hat wirklich Mühe gehabt, den Nationen zuzugestehen, dass sie nicht erst Juden werden müssen, um vollwertige Christen zu sein. Versteht ihr, was ich meine? Rettung durch Christus, Rettung durch den Glauben, alles ja, aber die jüdische Lebensweise mit annehmen. Ja, hat es ihm so schwer gefallen. Und dann lesen wir eben über diese Begebenheit. Heißt es, als aber Kephas, das andere Name einfach für Petrus, als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, und Jakobus ist der Leiter, Gemeindeleiter aus Jerusalem gewesen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Und wir wissen, was das bedeutet hat für die Juden damals. No go. Geht gar nicht. Ganz schlimm. Und Petrus, aus welchem Grund auch immer, hatte sich dazu durchgerungen, das zu tun. Ja, ich weiß nicht, ob ihn jemand gedrängt hat, oder, aber er hat gesagt, okay, dann mache ich es eben. Ja. Aber sobald die von Jakobus gekommen sind, hat er gesagt, oh nein, 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 jetzt aber sofort wieder distanzieren und so tun, als ob nichts gewesen wäre. Okay? Und Paulus sagt, nein, 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 das funktioniert nicht. Diese Art und Weise, die Gemeinschaft eben mit den Nationen zu leugnen und dass wir eins gemacht worden sind, das ist falsch. Und er sagt hier so, denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Also er hat gedacht, oh, was werden die jetzt sagen? Ich habe ja eigentlich, die kannten Petrus von seiner Haltung her, dass er eigentlich immer noch immer wieder diesen Eindruck vermittelt hat, dass die anderen die jüdische Lebensweise annehmen sollten. Und jetzt kommen die auf einmal und ich habe Gemeinschaft mit denen. Boah, das geht gar nicht. Und Paulus sagt, nein, das ist falsch.
Eine Frage.
Ja.
Also glaubst du, nach Paulus' Ansicht wäre es das richtige Verhalten von Petrus gewesen, wenn er einfach sagt, ich sitze jetzt da mit den Leuten aus den ganzen Nationen und Punkt und so ist es richtig.
Ja, genau. Ja. Mhm. Und wenn die anderen sich beschwert hätten, dann liegen die falsch. Ja, weil es gibt, Epheser 2 sehr, sehr klar und deutlich, die Zwischenwand der Umzäunung ist durch Christus niedergerissen. Er hat aus beiden eins gemacht. Es sind nicht zwei Völker, es sind nicht zwei Gemeinden, es ist eine. Er hat Versöhnung geschaffen, er hat Frieden geschaffen. Paulus eifert so sehr im Epheserbrief dafür. Und an vielen Stellen. Und eben auch hier. Und er sagt sogar so, dass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei fortgerissen wurde. Eigentlich, wenn du sagst, Barnabas, er ist doch vorher mit Paulus sehr, sehr klar in die Nation geschickt worden. Aber das war so eine Situation, sagt er, dass sogar Barnabas mit fortgerissen wurde, mit zu heucheln. Also es war nicht gut, war nicht richtig. Also er sagt, als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allen. Schau mal, jetzt, wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst, also sprich, dich jetzt eben mit der Gemeinschaft mit denen gleich gemacht hast. Und nicht wie die Juden. Wie zwingst du denn die Nationen jüdisch zu leben? Er sagt, warum hältst du dann immer wieder noch an dem fest, diesen jüdischen Lebensstil den Nationen aufzudrücken? Und jetzt argumentiert er, versucht er den Petrus zu überzeugen. Also er sagt, wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Seht ihr, das ist das typisch jüdische Denken, oder? Ja, wir sind Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Also was kannst du gleichsetzen?
Sünder und Heide.
Sünder und Heide. Also, Jude ist gerecht und der Heide ist eben ein Sünder. Und Paulus spricht so typisch, nicht, dass er selber davon überzeugt ist, nur weil er ein Jude ist, dass er nicht ein Sünder aus den Nationen ist. Aber er spricht eben auf die Art und Weise, wie die damals gedacht haben. Ja? Sagt so zu Petrus, ja, Petrus, wir sind doch von Natur Juden, ja, wir sind Juden, nicht Sünder aus den Nationen. Aber da wir wissen, schau mal, aber selbst wir, Petrus, wir beide, wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird. Also so weit sind wir gekommen. Dass wir nicht durch das Gesetz gerechtfertigt werden können, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus. Haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt werden wird. Wer hat mitgezählt? Wie oft haben wir uns wiederholt? Also Paulus, haut den Nagel rein, haut ihn rein. Er sagt, es ist für uns beide völlig klar, dass wir aus dem Halten des Gesetzes nicht gerechtfertigt werden können. Also, da sind wir völlig einig. Und dann sagt er jetzt so, wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden wurden, ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Auf keinen Fall. Boah, das ist ein schwieriger Vers. Ich weiß nicht, habt ihr ihn sofort verstanden? Jetzt im Kapitel 2, Vers 17. Ich will versuchen, das zu erklären. Ich habe auch lang gebrütet, Vers, um das zu verstehen. Aber wenn wir in dem ganzen, den ganzen Hintergrund haben, was sich da abgespielt hat zwischen Paulus und Petrus, dann verstehen wir es besser. Also nochmal. Er sagt, Petrus, wir zwei, wir sind Juden. Also wie ist es mit uns Juden eigentlich? Er sagt, selbst wir als Juden, wir haben schon etwas begriffen, was die Nationen auch wissen. Nämlich durch Gesetzwerken werden wir nicht zu Gott kommen. Das ist nicht der Weg. Dann sagt er, jetzt aber, wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen. Also wir wollen in Jesus gerechtfertigt werden. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir wurden als Sünder befunden. Also das spricht ganz das Gegenteil von dem, was er vorher gesagt hat, nämlich, ja, wir sind ja Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Was er hier deutlich macht, ist, nur aus Gesetzeswerken gerechtfertigt zu werden suchen, wenn wir das anstreben, wenn wir das wollen, dann gestehen wir doch ein, dass wir genauso Sünder sind, oder? Dann wurden auch wir als Sünder befunden. Ja? Aber Petrus, bedeutet es dann, dass Jesus ein Diener der Sünde geworden ist? Bedeutet es, dass dann Christus gekommen ist und gesagt hat, wir tun das Gesetz auf die Seite und ihr werdet nur durch Glauben gerechtfertigt und das Gesetz, ihr seid nicht mehr an dieses Gesetz gebunden, ihr seid frei. Ist Christus somit ein Diener geworden für die Sünde? Das heißt, hat Christus jetzt bewirkt, dass der Sünde freier Lauf gelassen wird? Das, was sie die ganze Zeit befürchtet haben. Weißt du, die Juden haben gesagt, Paulus, wenn du jetzt hergehst und denen sagst, dass sie nicht mehr unter dem Gesetz sind, ja, dann wird die Sünde Bahn brechen. Ja? Dann machst du Christus zu einem Diener der Sünde. Dann bewirkst du, dass die Leute heiliger werden, dass sie Gott ähnlicher werden, dass sie in ihrem Streben oder dass sie in diesem Streben nach Heiligung gefördert werden, sondern du bewirkst, dass die Sünde überströmt, weil du das Gesetz auf die Seite setzt, weil du es frei machst. Und so sagt er jetzt zu Petrus: Petrus, denkst du, genau, weil wir übrigens genauso Sünder sind, dass Christus, weil er uns befreit hat und weil er uns davon befreit hat, dass er ein Diener für die Sünde geworden ist? Kann das sein? Ja, auf keinen Fall. Christus würde nie zu einem Diener der Sünde werden. Er sagt, aber du, dadurch, dass du mit übereinstimmst, dass wir nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt werden können, dadurch bestätigst du es eigentlich. Also es kann nicht sein. Und dann sagt er so einen Satz hier. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Also jetzt erstmal so, er verwendet ein allgemeines Beispiel. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Was für eine, man kann sagen, er gebraucht ein Beispiel. Aber was ist das für ein Beispiel? Was abgebrochen, aufbauen, was mal ohne das, was er jetzt konkret jetzt damit meint, aber was ist das allgemeine Beispiel, was man dahinter sehen kann? Versteht, was ich meine? Nee, nicht gern.
Vielleicht kann es so sein, dass wenn jemand eine Vereinbarung mit jemandem hat und in das bricht und dann zurück, weiterhin zurückgeht und sagt, ich will das wiederherstellen, denn was man in Essen sagt, ist, dass diese Brechen, das ich gemacht habe, das war falsch. Das war falsch, was ich gemacht habe.
Genau, also er sagt, wenn ich erst hingehe und dann etwas auf die Seite setze, etwas abbreche, etwas für nichtig sozusagen erkläre und dann nachher wieder anfange es aufzubauen, dann erkläre ich eigentlich, dass das erste, was ich gemacht habe, eigentlich falsch ist. Dass es ein Fehler war. Und ich stelle mich als, er sagt sogar, als ein Übertreter hin. Um wen geht es jetzt in dem Ganzen hier? Wer baut etwas wieder auf? Wer ist derjenige, der ein Übertreter sein würde, wenn er etwas wieder aufbauen würde?
Petrus. Indem er Petrus? Das Gesetz wieder eingeht.
Zum Beispiel, man könnte es da darauf beziehen, man kann es aber auch auf Christus beziehen. Nämlich, wenn Christus das, was er zuerst abgeschafft hat, sozusagen wieder aufbauen würde, sagt Paulus, ja, dann wäre Christus ein Übertreter. Nicht, wie er es jetzt gemacht hat, nämlich, dass er das Gesetz genommen hat, dass er es erfüllt hat, dass er es auf die Seite gesetzt hat. Und dann, das war ja der Vorwurf, ist Jesus dann ein Diener für die Sünde geworden? Hat er dann sozusagen diesen Dammbruch für die Sünde gebracht? Nein, sagt Petrus. Nein, er sagt, soll mir Petrus Paulus sehen. Paulus sagt, nein, auf gar keinen Fall. Das ist nicht das. Sondern im Gegenteil, wenn Christus zuerst kommen würde, das Gesetz erfüllen und dann auf die Seite setzen und der jetzt wieder anfangen würde, das aufzubauen, dann wäre Christus ein Übertreter. Oder wenn du es tust. Ja? Das ist der Fehler. Wenn man das Gesetz, was erst abgeschafft worden ist, wenn man das dann anfängt, wieder aufzubauen.
Aber wieder aufzubauen heißt doch eigentlich in dem Sinne nur, dass man dadurch die Gerechtigkeit vor Gott erlangen möchte.
Ja, auf der einen Seite ja, aber wie wir gesehen haben, da waren sie sich eigentlich schon einig, dass man nur aus Gesetzeswerken nicht gerecht werden kann, nur aus Glauben an Jesus. Da waren Paulus und Petrus sich eigentlich einig. So wie zumindest wie Paulus hier argumentiert. Das ist deutlich, Petrus, das ist für uns völlig klar. Aber daraus müssen wir auch die richtigen Schlussfolgerungen ziehen für den Rest. Der Vorwurf ist nämlich, warum zwingst du die Nationen jüdisch zu leben? Warum zwingst du sie nach dem Gesetz zu leben? Das ist der Vorwurf hier. Verstehst du? Oder siehst du nicht?
Verstehe sie, ich bin schon, da gibt es noch viele Praxisfragen eingestellt.
Klar, keine Frage, dass es da viele Fragen gibt. Aber das, was wir hier sehen, denke ich, ist sehr, sehr deutlich. Und jetzt in Vers 19 dann wiederum, sagt er sehr, sehr deutlich, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durchs Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben.
Aber hier geht es ja wieder darum, um die Gerechtigkeit. Mhm.
Ja, hier geht es wieder darum, und das hängt natürlich ein Stück weit, hängt es auch zusammen.
Bei den weiteren Text geht es auch wieder
darum. Aber auch später, sage ich mal, wenn wir den ganzen Galaterbrief angucken, sei es jetzt, dass es im großen Teil geht es tatsächlich um den Weg der Rettung, um das Heil. Aber wenn wir später zum Beispiel Galater 5 schauen, Galater 5 geht es dann später auch um das Verhalten als Christen einfach, ja. Hier Vers 13, steigen wir Vers 13 mal ein. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch. Schau mal, er sagt nicht, wiederum, ihr seid zur Freiheit berufen vom Zivilgesetz und vom Zeremoniell. Versteht ihr, was ich meine? Aber das Moralische zu binden. Nein, sagt er so nicht. Ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Okay? Also die Argumentation von Paulus ist sehr, sehr wichtig. Schaut mal, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich sage aber, das ist interessant, gell? Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tun, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Das ist Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch voraus, so wie ich euch vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Okay, also sehr, sehr deutlich. Ist die Frage beantwortet, ob Christus dann ein Diener der Sünde geworden ist? Nein, natürlich nicht. Es sagt, was ist das Geheimnis? Sich auf die 10 Gebote konzentrieren und dann wird es gut sein. No. Wandelt im Geist, ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Und was ist die Frucht des Geistes? Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese Dinge, sagt Paulus, ganz interessant, gell? Gegen diese Dinge übrigens ist das Gesetz nicht gerichtet.
Ja. So, kurze Frage. Mhm. Zurück zum Kapitel 2.
Ja.
Ob ich das nochmal finde. 19. Denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, wenn ich Gott lebe. Mhm. Der sagt zum Beispiel, ich bin dem Gesetz, du darfst nicht lügen, du darfst nicht Ehe brechen, gestorben.
Genau.
Der macht überhaupt keine Trennung oder so. Der sagt das ganze Gesetz.
Genau. Ja. Okay. Ja, also...
ich sage nichts dagegen. Ich habe nie so gedacht. Das ist völlig neu für mich irgendwie.
Ja. Das ist schade, dass wir immer nur eine Stunde haben. Und weil wenn du jetzt weiterliest, in 6 Vers 1 steht, Bruder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, was übertritt er?
Das Gesetz Christi.
Das Gesetz Christi, haben weiß ich, das Gesetz Christi.
Ja, das muss ich heute aus der Technik
wissen. Das muss ich auch wissen. Du musst
2 Wochen haben. Das sind 3 und 2.
Ja, 2, 4, je nachdem, ich weiß nicht.
Hoffen wir, dass wir nur 2 Wochen haben müssen. Also das muss dann aufkommen.
Also, aber ich verstehe, dass viele Fragen da aufkommen, aber zuerst mal, ist es das erstmal, was wir sehen, oder? Oder ja, wo wir ehrlich sagen müssen, das ist das, was die Bibel eigentlich wir wollen das ganze Bild nehmen und das ganze Bild betrachten, sag ich mal. Aber das ist zunächst mal, was Paulus lehrt und was er zeigt. Was uns jetzt regiert, versteht ihr? Das, was uns leitet, das, was uns unser Leben bestimmt und ausrichtet, ist nicht mehr Gesetz, sondern es ist der Geist. Ja? Und das ist genau das, was ganz viele Stellen könnten wir da noch angucken, was sagt die Zeit. Eine gucke ich noch an mit euch. Epheser Kapitel 2. Da heißt es, geht es um dieses ganze Thema. Und dann Epheser 2, Vers 14. Da heißt es, denn er ist unser Friede, das heißt Jesus. Er hat aus beiden eins gemacht. Nochmal beide.
Heiden und
Juden. Danke. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Was heißt das? Welche Zwischenwand? Welche Umzäunung? Welche Feindschaft?
Der Stolz, dass man dem anderen nicht von vornherein das Heil zugestehen würde.
Ja, okay. Was könnte diese Zwischenwand noch sein?
Das ist die Feindschaft.
Die Feindschaft. Was hat diese Feindschaft bewirkt?
Trennung.
Ja, nein, aber wodurch wurde diese Feindschaft hervorgerufen? Was unterscheidet Juden und Heiden?
Das Gesetz.
Insbesondere das Gesetz. Der alte Bund, das Gesetz, alles, was damit zusammenhängt. Okay. Also, und das heißt, das hat er in seinem Fleisch abgebrochen. Durch sein Werk hat er das abgebrochen. Hört mal, was er sagt jetzt hier. Vers 15. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen. Er benutzt 3 Worte, um das Gleiche auszudrücken. Ja. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Ja. Er hat dieses Gesetz beseitigt, um die zwei in einem Leib mit Gott zu versöhnen. Ich weiß nicht, ob ich euch noch... Doch, ich häng's noch hinten dran. Ich weiß, es muss noch einiges dann dazu gesagt werden. 1. Timotheus, Kapitel 1. Aber erstmal, dass wir eine Wahrheit verarbeiten und was, wie gesagt, es ist ganz wichtig, die Wahrheiten zu sehen, aber nicht die falsche Schlussfolgerung daraus zu ziehen. Und da warnt uns die Bibel selbst davor. Aber hier, Vers 3. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisungen erteilen solltest, nichts anderes zu lehren. Also, was heißt nichts anderes als was? Das Evangelium. Ja. Noch mit Fabeln, noch mit endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern. Also, das heißt, der im Glauben geschieht. Das heißt, der Verwalterdienst ist der Dienst des Glaubens in der Gemeinde durch die Apostel in dem Sinne. Jetzt sagt er etwas sehr, sehr Wichtiges. Sagt, das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt. Er sagt, das ist das Hauptziel. Liebe aus reinem Gewissen, aus reinem Herzen, gutem Gewissen, ungeheucheltem Glauben. Darum geht es eigentlich. Er sagt, davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts. Weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Also sie wollen Gesetzesexperten sein, sagt er. Ja? Und treten so auf. Und dann sagt er, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist. Sagt, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose, Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, Heillose, Unheilige, Vatermörder, Muttermörder, Mörder, Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler, Lügner, Meineidige und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Es bringt uns da einen gewissen Eindruck, mit dem werde ich es auch aufrunden. Ich weiß, wir haben noch viel zu bewegen und anzuschauen über dem ganzen Thema, aber das ist das Erste, was ich durch diese ganzen Stellen aus dem Neuen Testament euch zeigen will. Durch das, was Christus getan hat, sind wir von dieser Einheit als ganzes Gesetz aus dem Alten Testament, ich sehe es jetzt als eine Einheit, ganz oft wird auch gesagt, wisst ihr nicht, wer ein Gesetz bricht, der hat das Ganze gebrochen. Ja, also es ist eine Einheit. Okay. Dass wir unter diesem ganzen Gesetz als Einheit nicht mehr stehen. Und dass es nicht mehr das ist, was unser Leben regiert. Nicht mehr das ist, was uns leitet, was uns bestimmt. Auch nicht, die wir in Christus gerechtfertigt worden sind. Sammelt eure Fragen. Versucht selber Antworten zu finden. Versucht auch Fragen dann eben wieder mit hineinzubringen. Und dann werden wir weitersehen. Ich hoffe, dass es für euch wunderbar und herrlich wird, wie es für mich geworden ist. Und dass wir am Ende feststellen dürfen, dass diese Freiheit, die Gott bewirkt hat, nicht etwas bewirkt, wo man so rein logisch-menschlich immer denkt, ja, dann hat die Sünde Tür und Tor geöffnet und jeder kann machen, was er will. Sondern im Gegenteil, dass dadurch, dass erneuerte Herzen da sind, die Gott wirklich aus tiefstem Herzen lieben, etwas geschieht, was vorher nicht möglich gewesen ist und einfach nur unter dem Gesetz. Lass uns beten, wenn der eine oder andere es auf dem Herzen hat, darf er gerne beten. Ich schließe es danach.